Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Der Sturm aufs Kapitol in Washington hat auch hier in Europa für Entsetzen gesorgt. Wir haben gleich Reaktionen aus Brüssel für Sie. Außerdem geht es nach Österreich. Dort regiert seit einem Jahr zwei Parteien, die alles andere als eine natürliche Koalition bilden. Die Grünen und die rechtskonservative ÖVP von Sebastian Kurz. Und wir blicken nach Polen. Da müssen Städte, die nicht von der regierenden PiS verwaltet werden, auf Geld verzichten. Einfach, weil sie Opposition sind. Ein Mob aus wütenden, teils bewaffneten Trump-Anhängern stürmt das Kapitol in Washington, dringt in eine der Kammern des Kongresses ein und in Büros von Abgeordneten, nachdem der amtierende Präsident sie auch gestern wieder aufgestachelt hatte. 4 Stunden lang schauen die Sicherheitskräfte tatenlos zu. Dieser Aufruhr, der Sturm auf das Herz der amerikanischen Demokratie, hat auch in vielen Hauptstädten diesseits des Atlantiks für Fassungslosigkeit und für Entsetzen gesorgt, so auch in der europäischen. Peter Kapern mit Reaktionen aus Brüssel.
Die Spitzen der Europäischen Union, Staats- und Regierungschefs und Europaabgeordnete, sie alle vereint die Fassungslosigkeit und das Entsetzen über die Bilder aus Washington. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, twitterte, sie vertraue auf die Stärke der US-Institutionen und der US-Demokratie. Joe Biden hat die Wahlen gewonnen, fügte sie hinzu. David Sassoli, der Präsident des Europaparlaments, und Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, unterstrichen, dass die Ergebnisse demokratischer Wahlen anerkannt werden müssten. Und Ratspräsident Charles Michel sagte, die Bilder aus Washington seien ein Schock. Geschockt zeigte sich auch der CDU-Europaabgeordnete David McAllister.
Ich bin fassungslos. Das ist ein unerträglicher Angriff auf die amerikanische Demokratie. Demokratie und demokratische Institutionen zu verachten, hat verheerende Konsequenzen.
So der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Straßburger Parlaments. Und dann fügte er eine Forderung hinzu, wie sie bislang von europäischen Politikern nur nach umstrittenen Wahlen in Bananenrepubliken oder autoritären Staaten formuliert wurde.
Das Wahlergebnis vom 3. November muss vollständig anerkannt werden. Es muss eine friedliche und geordnete Machtübergabe in Washington geben.
So McAllister gegenüber dem Deutschlandfunk. Die grüne Europaabgeordnete Terry Reintke wies darauf hin, dass sich der Sturm auf das Kongressgebäude über Jahre angebahnt habe.
Ehrlich gesagt ist diese Situation ja nicht ohne Vorgeschichte. Donald Trump hat über Jahre hinweg und gerade in den letzten Monaten immer wieder Hass und Hetze und Spaltung gesät.
Ähnlich Daniel Caspari, der Vorsitzende der Unionsabgeordneten im Europaparlament. Trump habe in den 4 Jahren seiner Regierungszeit nicht versucht, die Gräben in der Gesellschaft zuzuschütten. Trump habe sie sogar noch weiter vertieft.
Genau Letzteres ist in den vergangenen 4 Jahren in den Vereinigten Staaten passiert und damit trägt der amtierende US-Präsident Trump für die Vorkommnisse, die wir in diesen Stunden erleben, bestimmt auch einen gewissen Teil der Verantwortung.
Äußerungen des Entsetzens kamen auch aus zahlreichen Hauptstädten der Europäischen Union. Mark Rutte, der Ministerpräsident der Niederlande, forderte Donald Trump via Twitter auf, Joe Biden noch heute als nächsten US-Präsidenten anzuerkennen. Irlands Regierungschef Martin sagte, er verfolge die Szenen in Washington mit großer Sorge und Bestürzung. Und Pedro Sanchez, der spanische Regierungschef, zeigte sich überzeugt, dass Joe Biden das amerikanische Volk wieder vereinen werde. Andere EU-Politiker verstanden die verstörenden Bilder aus der US-Hauptstadt eher als Mahnung. Aus diesen Szenen müssten auch in Europa Konsequenzen für den Umgang mit Populisten gezogen werden, sagte zum Beispiel der SPD-Europaabgeordnete Bernd Lange.
Ich bin wirklich tiefst erschüttert und hoffe, dass jetzt alle aufstehen und mit aller Macht sich dagegen wehren, was Populisten versprechen und damit letztendlich demokratische Strukturen zerstören.
In Europa seien immer wieder die Gefahren kleingeredet worden, die von Politikern wie Donald Trump ausgehen, so die grüne Abgeordnete Terry Reintke. Daraus müsse man jetzt die richtigen Konsequenzen ziehen.
Wir müssen die Demokratie schützen, Grundrechte schützen, Rechtsstaatlichkeit schützen, auch innerhalb der Europäischen Union.
Reaktionen aus Brüssel auf den Sturm aufs Kapitol in Washington. Und wir werden Sie natürlich über die Ereignisse und Reaktionen weiter auf dem Laufenden halten. Spätestens in unseren Informationen am Mittag hier im Deutschlandfunk. Es ist gelungen, das Beste aus beiden Welten zu vereinen. So hat Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz vor einem Jahr die frische Koalition zwischen seiner rechtskonservativen ÖVP und den Grünen verkauft. Dabei mussten sich tatsächlich zwei sehr fremde Welten vereinen in Österreich. Auf der einen Seite eine klassisch grüne Partei, auf der anderen Seite eine ÖVP, die gerade aus einer Rechtsaußenkoalition mit der rechtspopulistischen FPÖ kam. Im Koalitionsvertrag stand dann zwar ein Klimaschutzpaket für die Grünen drin, aber eben auch der Kampf gegen illegale Migration um den, Zitat, sozialen Frieden und die österreichische Identität zu sichern. Wie viel aus diesen beiden Welten in die Corona-Krisenpolitik des letzten Jahres eingeflossen ist, das möchte ich mit unserer Korrespondentin Andrea Bär in Wien besprechen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Bär, einige Punkte und Zielsetzungen aus dem Koalitionsvertrag habe ich genannt. Hat dieser Vertrag in der Corona-Krise überhaupt irgendeine Rolle gespielt?
Naja, etwa 2 Monate nach der Vereidigung sind in Österreich ja die ersten Corona-Fälle aufgetaucht. Und das war natürlich der Anfang vom Ende der Regierungspläne, so wie sie damals auf dem Tisch gelegen sind. Denn das Virus hat natürlich auch hier in Österreich alles überlagert. Nur eine Zahl. Bisher sind fast 6.500 Menschen in Österreich im Zusammenhang mit Covid gestorben. Ein paar Punkte haben es geschafft, auf der Agenda zu bleiben. Zum Beispiel wurde ein Gesetzespaket verabschiedet gegen Hass im Netz. Das sogenannte 123. Ticket wurde verfolgt, mit dem man landesweit sehr billig öffentliche Verkehrsmittel verwenden darf. Das war ein Herzensthema der Grünen, Verkehrsministerin. Es gab Veränderungen im Asylrecht, der Familienbonus wurde erhöht, der Eingangssteuersatz rückwirkend gesenkt. Aber es gab jetzt nicht die große Steuerreform, die Klimapolitik wurde nicht angegangen. Und es gibt Stimmen, die sagen, das Regierungsprogramm muss nach Corona einfach neu verhandelt werden, denn so wie es ist, kann es nicht bleiben. Beispiel Nulldefizit soll gehalten werden, das ist ja gar nicht möglich.
Die Koalition hatte ja nicht nur Corona zu managen. Im November gab es in Wien dann noch den Terroranschlag. Wie haben die Koalitionäre dieses extreme Krisenjahr gemeistert zusammen?
Ja, also dieser Anschlag Anfang November in Wien, der hat tatsächlich als einzige Zeit in diesem letzten Jahr das Thema Corona verdrängen können für eine Weile. Aber es hat wirklich auch gekracht zwischen Türkis und Grün. Ein ganz symbolhaftes Beispiel war, die Grünen konnten nicht durchsetzen, dass Kinder aus dem griechischen Flüchtlingslager Moria aufgenommen werden konnten. Und es gab einfach auch viele Spannungen, was die Corona-Maßnahmen betrifft. Ein Beispiel, der grüne Gesundheitsminister, in dessen Ressort die Pandemie ja fällt, Rudolf Anschober, war zum Beispiel gegen diese Massentests, die im Dezember durchgeführt wurden. Es gibt zig Pressekonferenzen und da wird er immer flankiert von ÖVP-Innenminister Nehammer, Vizekanzler Kogler und Bundeskanzler Kurz. Die wiederholen mehr oder weniger alle das Gleiche, werden schon virologisches Quartett genannt. Und man muss aber auch sagen, dass sie handwerklich auch nicht unbedingt überzeugen konnten. Es gab zigfach Verordnungen, die angekündigt wurden. Dann war gar nicht klar, wie die aussehen. Und ein Punkt vielleicht noch, vor allem zu Beginn, aber auch jetzt werden und wurden die Grünen von den Medienprofis der ÖVP wirklich häufig vorgeführt. Gerade jetzt im Streit um die Impfstrategie. Ein Beispiel, die grüne Spitzenbeamtin sagt in der wirklich wichtigsten Informationssendung in der ZIP2, das bleibt bei dem Plan, die und die werden im März geimpft und praktisch zeitgleich verkündet Bundeskanzler Sebastian Kurz etwas anderes und jetzt wird die Impfstrategie vorgezogen. Also solche Situationen gibt es oft.
Klingt ja ziemlich chaotisch.
Teilweise habe ich es schon als chaotisch empfunden, aber es geht natürlich auch darum, Rudolf Anschober ist ein vollkommen anderer Politikertypus als Bundeskanzler Sebastian Kurz und er hat ihn ziemlich eingeholt, was die Beliebtheitswerte angeht. Darauf wird das unter anderem zurückgeführt, obwohl man sagen muss, die Bürger sind, was die Umfragen angeht, grundsätzlich mit der Regierung zufrieden. Das sieht man daran, dass in Umfragen die beiden Parteien jeweils ihre Wahlergebniszahlen in Umfragen mehr oder weniger halten können. gleichzeitig gibt es eine Unzufriedenheit mit den Corona-Maßnahmen, die steigt. Da gibt es eben viel Streit darum und natürlich gibt es auch eine Lockdown-Müdigkeit. Wir stecken hier mitten im dritten Lockdown und eine wichtige Zahl, es gibt rund 520.000 Arbeitslose.
Wie viel Grün war denn in diesem ersten Regierungsjahr unter Corona zu erkennen? Konnten die Grünen in der Umwelt oder vielleicht auch eher in der Sozialpolitik, die ja in der Krise ziemlich relevant ist, eigene Akzente setzen?
Die Grünen würden sicherlich sagen, ja. Sie haben eben den wichtigen Gesundheitsminister. Vizekanzler Kogler spielt jetzt nicht so die große Rolle, der ja immerhin auch Parteichef ist. Ich würde sagen, die grünen Themen waren jetzt einfach auch nicht so das Wichtigste. Denn die Hilfspakete für die Wirtschaft, der Tourismus ist vollkommen eingebrochen. Die Infektionszahlen sind nicht gesunken. Und es gab eine Karikatur, die das eigentlich ganz gut zeigt, wie die Grünen zumindest auch wahrgenommen werden. Sebastian Kurz hat Vizekanzler Kogler an der Hand und sie laufen so zusammen den Weg und Herr Kogler verschwindet immer mehr im Boden. Also so ungefähr, würde ich sagen, kann man die Grünen ganz gut beschreiben.
Hat denn diese Corona-Krise die potenziellen Konflikte, Migration, Klima, Sozialpolitik auch ein Stück weit überdeckt? Also könnten die mit dem Ende der Corona-Krise dann nochmal so richtig aufpoppen?
Ganz sicher. Also wenn das überhaupt so bleiben kann, das Regierungsprogramm, dann wird das sicherlich ein sehr, sehr schwieriges Thema werden, denn die Grünen haben da bisher keinen Blumentopf gewinnen können. Abgesehen vom grünen Gesundheitsminister, der eben eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Nach Corona werden die Karten sicher neu gemischt, denn das Beste aus zwei Welten, Verkehr, Klima, Steuerreform, das muss eben auch bezahlt werden und da geht sicherlich dann auch um die Wurst.
Wie die sehr ungleiche Koalition zwischen Grünen und der ÖVP in Österreich durch die Krise gesteuert hat, das habe ich mit unserer Korrespondentin Andrea Bär in Wien besprochen. Was das Wahlverhalten der Bürger angeht, läuft es in Polen wie fast überall in Europa. Die Provinz wählt eher konservativ, die urbanen Räume eher progressiv. Weshalb einige große Städte in Polen in Fundamentalopposition zur erzkonservativen PiS-Regierung stehen. Allerdings bleibt das nicht ohne finanzielle Folgen für die oppositionellen Städte. Bei der Verteilung von Zuschüssen gehen sie oft leer aus oder bekommen deutlich weniger als PiS-freundlich regierte Kommunen. Bisher betrifft das hauptsächlich nationale Fördermittel aus Warschau. Doch die Bürgermeister fürchten, dass die PiS auch versuchen wird, ihnen Mittel aus der EU vorzuenthalten, was ein neuer Affront gegen Brüssel wäre, wie Florian Kellermann berichtet.
Wołomin ist eine Gemeinde mit 50.000 Einwohnern. Zu ihr gehören die Stadt Wołomin und einige kleinere Orte. In den vergangenen Jahren hat sie sich gut entwickelt. Die Kanalisation wurde ausgebaut, Straßenkreuzungen untertunnelt, Spiel- und Sportplätze sind entstanden. Die Gemeinde ist relativ wohlhabend, weil Wołominer im nahen Warschau arbeiten und deshalb überdurchschnittlich viel verdienen. Aber auch die EU habe sehr geholfen, sagt der stellvertretende Bürgermeister Łukasz Marek. Wir profitieren gerade jetzt, in Zeiten der Pandemie, von der EU. Unsere Schulprojekte etwa, die von der EU mitfinanziert werden, haben sich als Volltreffer erwiesen. Wir konnten Geräte anschaffen, die es den Lehrerinnen und Lehrern wesentlich erleichtern, den Unterricht digital zu organisieren. Dazu gehören Touchscreens, Tablets, Beamer und 3D-Drucker. In Wołomin regiert seit 7 Jahren eine parteilose Bürgermeisterin, die der oppositionellen rechtsliberalen Bürgerkoalition nahesteht. Ihr Wahlkomitee hat auch die Mehrheit im Stadtrat. Das war in Polen bisher kein Hinderungsgrund, um an EU-Mittel zu kommen, obwohl diese zum Großteil von der polnischen Regierung verteilt werden. Aber das könne sich ändern, fürchtet Vizebürgermeister Łukasz Marek.
Es gibt einige Hinweise, dass es in diese Richtung gehen könnte, der Verteilung von EU-Mitteln nach politischem Schlüssel.
Das würde unserem Land mittelfristig schwer schaden. In den vergangenen Monaten beklagten sich polnische Kommunen vor allem über die Verteilung von Mitteln aus dem sogenannten Fonds für lokale Investitionen. Die Regierung hatte ihn im vergangenen Jahr aufgelegt, mit eigenen Mitteln aus dem Staatshaushalt, insgesamt umgerechnet 2,7 Milliarden Euro. Die Hälfte fließt automatisch nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel in die Kommunen. Die andere Hälfte wird durch Ausschreibungen verteilt. Und da fühlen sich viele Gemeinden, in denen die PiS nicht regiert, erheblich benachteiligt. So auch Wołomin, sagt Łukasz Marek. Wir haben ja keinen einzigen Zloty bekommen. Dabei haben wir ein Projekt eingereicht, das alle Kriterien erfüllt hat. Wir wollen die Straßenlampen in der gesamten Gemeinde so umbauen, dass wir Energie sparen. Gleichzeitig wollten wir das Glasfaserkabelnetz ausbauen. Andere Gemeinden haben nur einen Satz verfasst, dass sie die Beleuchtung in einer Straße austauschen wollen und haben Hunderttausende oder sogar Millionen Zloty bewilligt bekommen. Komplett leer ging auch die Hauptstadt Warschau aus, womit Rafał Trzaskowski, einer der profiliertesten Oppositionspolitiker, regiert. Der polnische Städtebund protestierte und rechnete vor, landesweit gingen 89% der Fördermittel in Regionen, in denen die Stammwähler der PiS wohnen, vor allem im Osten des Landes. Die Regierung gibt an, dass dies nichts mit einem politischen Verteilungsschlüssel zu tun habe. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte: Wir machen Schluss mit der Logik, es gebe ein Polen A, ein Polen B oder ein Polen C. Polen soll sich gleichmäßig entwickeln. Deshalb verteilt die Regierung den Großteil der Mittel an die Regionen und Gemeinden, die von Haus aus weniger Geld haben und weniger Chancen haben, Fördermittel zu bekommen. Das Geld soll vor allem in Infrastrukturprojekte fließen, die es erlauben, die Produktivität zu erhöhen und die helfen, heute, morgen und übermorgen Arbeitsplätze zu erhalten. Als Polen B wird im Volksmund das östliche, ärmere Polen bezeichnet. In die PiS-Hochburgen fließe das Geld also nur deshalb, um diesen Regionen den Anschluss zu erleichtern. Kritiker überzeugt dieses Argument nicht. Schließlich solle der neue Fonds den Kommunen helfen, die Folgen der Pandemie zu schultern. Und die seien gerade in den großen, wohlhabenderen Städten besonders spürbar, sagen sie. Kommunen, in denen die Opposition regiert, fürchten nun, dass das Beispiel Schule machen könnte. Dass künftig nicht nur Mittel aus dem polnischen Haushalt, sondern auch EU-Mittel bevorzugt in PiS-regierte Gemeinden fließen könnten. Dem solle auch die EU entgegensteuern, meint Łukasz Marek, Vizebürgermeister in Wołomin. Die EU sollte kommunale Verbände bei der Verteilung von Mitteln stärker einbeziehen. Diese sollten zum Beispiel Zugang zu den Ausschüssen haben, die über die Mittelvergabe wachen, schon beim Zuschnitt von Ausschreibungen, aber auch bei deren Auswertung. Das wäre sehr wichtig.
Kein Geld für die oppositionellen Städte. Florian Kellermann berichtete über eine besondere Spielart der Klientelpolitik. Hier übernimmt gleich Benedikt Schulz mit der Sendung Tag für Tag und bei ihm geht es gleich auch in die USA. Der erste schwarze Kardinal des Landes ist gleich Thema. Und das war's von uns von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.